Ich trinke zum Wohl auf euch alle. Ich weiß nicht, ob ihr einen schönen Urlaub hattet oder ob noch manche von euch in Urlaub sind. Wir hatten einen tollen Urlaub. Vor dem Gottesdienst habe ich mich eben schon mit Saskia ausgetauscht. Die war auch Back to the Roots in Afrika. Und wir waren auch Back to the Roots in unserem Heimatort, da wo ich geboren bin, in Mülheim an der Ruhr, die schönste Stadt im Ruhrgebiet. Also wenn ihr mal in den Ruhrpott reist, ich kann euch sagen, weil ich kenne da alle Stellen, die schön sind, Mülheim ist so schön. Wenn ihr da Tipps brauchen solltet, wirklich, man denkt so, ne? Du denkst an Oberhausen, Gelsenkirchen, Duisburg und diesen ganzen Industriemiefen so. Das Ruhrgebiet ist völlig rund erneuert, aber Mülheim war schon immer die schönste Stadt im Ruhrgebiet. Und wir haben da, weil ihr jüngster Bruder, der zieht jetzt um nach Fronten, weil er und seine Frau, das sind so Bergsteiger-Freaks. Und der wird da jetzt der oberste Pfleger einer Reha-Klinik in Fronten. Und er war jahrelang unterwegs so für die Johanniter, ne? Oder die anderen? Die anderen, wie heißen die anderen noch? Die Malteser, für die Malteser war der im Reisedienst. Und er hat keinen Bock mehr gehabt, so, ihr könnt das nachvollziehen, ne? Wenn du durch ganz Deutschland reisen musst, bei den Straßenverhältnissen. Und ja, sie bereiten da alles vor und dann stand seine schöne Eigentumswohnung in einer Villa in Mülheim, in der Nähe von Schloss Bruch, eine tolle Gegend, war leer. Wenn du so eine Ferienwohnung mieten würdest, dann würdest du 250, 300 Euro pro Nacht zahlen müssen. Wir hatten dieses Ding 16 Tage umsonst. Das war einfach fantastisch. 5 Minuten zu Fußweg zu Schloss Bruch und wo früher das Müga, also die Bundesgartenschau in Mülheim war. Leute, traumhaft. Und wir hatten so einen schönen Urlaub. Und dann der Duisburger Zoo, da war ich ja schon von meiner Kindheit an. Mein Bruder, manche kennen ihn von euch, er sitzt ja auch im Rollstuhl, er war mal mit hier. Der ist noch ein paar Jahre älter als ich. Wir haben ihn mitgenommen in den Zoo. Und dann waren wir in der Delfinshow. Ich kann euch sagen, da war ein Delfin, der war fast so alt wie ich. Die werden alt, diese Tiere. Und da habe ich überlegt, und ja, wir haben Videos natürlich für die Kinder und Enkelkinder mitgeschnitten. Also diese Delfinshow, wenn ihr mal in Duisburg, diese Delfinshow ist die beste in Deutschland. Das ist fantastisch. Die wird jedes Jahr besser. Wir waren jetzt einige Jahre nicht da. Und diesmal war sie umsonst. Sie ist im Preis mittlerweile drin. Du musst da nicht mehr extra löhnen. Die machen ja Sachen, die haben ja Sachen drauf. Ich würde euch gerne ein paar Videoausschnitte zeigen. Das ist so irre, wie die dann aus dem Wasser hochkommen und mit der Schwanzflosse rückwärts 10 Meter schwimmen, stehend im Wasser rückwärts und dann 5 Meter hohe Saltos und Schrauben. Und da war so ein ganz kleines, so ein Jungtier, so ein zweijähriges Baby dabei. Die hat das alles versucht nachzumachen. Der Trainer hat gesagt, die stört eigentlich nur die Show, aber alle haben gelacht und fanden das super schön. Also dieser Urlaub war einfach fantastisch. Ich hoffe, ihr hattet oder ihr fahrt noch, wenn ihr keine Schulkinder habt. Kann ja auch sein, dass manche noch fahrt oder die ihr im Urlaub seid, auch online seid, herzlich gegrüßt. Gott gönnt uns auch einen schönen Urlaub. Amen. Er gönnt uns so Zeiten, wo wir auftanken können. Und das ist einfach fantastisch. Ihr Lieben, wenn jemand vergiftet worden ist, dann braucht er ganz schnell ein Gegengift, stimmt's? Und heute spreche ich über die Entgiftung der Seele. Weil man kann nicht nur von einer Schlange gebissen werden oder was Giftiges gegessen haben. Ich habe mich gestern auch nochmal mit den giftigsten Pflanzen Europas beschäftigt. Das sind ja auch so wunderschöne Dinge, die wachsen teilweise in unseren Gärten. Eisen und was da, die sehen so wunderschön aus, aber die Sachen sind hochgiftig. War ich total erschrocken. Und dann brauchst du Gegengift. Also es geht da, darum geht es heute. Ob etwas unser Leben, unsere Seele vergiftet hat. Vielleicht so stark, dass nicht nur unsere Lebensqualität eingeschränkt worden ist, sondern dass es unser Leben zerstört. Weil das ist die Wirkung von Gift. Letztlich bringt es uns um. Es gibt Gift im Körper, es gibt auch Gift für unsere Seele. Und ich möchte noch mal kurz beten, dass der Geist Gottes einfach Dinge offenbart, was hat mit unserem Herzen zu tun, mit unserer Seele. Und dass wir während der Predigt nicht versucht sind, der Versucher kommt ja dann. Ach, so und so ist heute nicht hier. Das wäre ja gut, wenn sie das gehört hätte. Bitte wehrt diesen Gedanken von vornherein ab. No, no, no. Es geht heute Morgen um wen? Um mich. Es geht um dich und um mich. Sag mal zu dir selbst, jetzt zeig nicht auf deinen Nachbarn, sondern mach mal so, sag, wie gut, dass ich heute hier bin. Komm, wir beten nochmal, dass der Heilige Geist wirklich wirkt, weil er möchte unser Leben entgiften und uns wohltun. Amen. Oh Vater, wir danken dir. Wir danken dir für schöne Urlaube, die wir hatten, für Leute, die noch im Urlaub sind. Seid gesegnet darin. Der Herr schenke euch Erholung und Ermutigung und Erfrischung. Und noch heute möchtest du uns Gutes tun. Herr, wir feiern heute dein Mahl. Du möchtest uns darin segnen und bestärken. Du möchtest uns gegen Gift verabreichen, dass diese Vergiftung unschädlich gemacht wird und dass wir von dieser Vergiftung befreit und geheilt werden. Jetzt offenbare Dinge in unserem eigenen Herzen, in unserer eigenen Seele. Komm, Heiliger Geist, und hol das Gift aus uns heraus, denn du möchtest uns Gutes tun. Du hast Süßigkeiten für uns heute Morgen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Heute gibt es Sweeties, etwas Süßes für die Seele. Danke dafür. Halleluja. Seid gesegnet in Jesu Namen, die ihr das jetzt hier hört oder die es online hört oder später irgendwie nachhört. Danke für deinen Wirken, Heiliger Geist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich steige nicht mit dem Bibeltext ein. Das ist ein kurzer Text, das sind nur zwei Verse. Ich steige ein mit drei realen Lebensgeschichten, die so wirklich passiert sind. Und nach jeder Lebensgeschichte bringe ich diese zwei Verse und bringe sie in Zusammenhang mit den Lebensgeschichten. Weil das Wort Gottes, es hat Kraft, die Dinge auszurichten, für das es gesandt worden ist. Es hat Kraft, unser Leben zu entgiften und zu befreien und unsere Seele heil zu machen. Das erste Beispiel. Da war ein alter Mann. Er hatte hart durch müssen. Das Grauen an der Front des Zweiten Weltkriegs. Dann jahrelange Gefangenschaft. Dazu noch eine schwerwiegende Kriegsverletzung, unter der er zu leiden hatte. Und wer ihn besuchte, der bekam schnell mit, was er alles durchgemacht hatte, weil er unaufhörlich davon erzählte. Mit harten Worten und wilden Gebärden sprach er von den Torturen des Krieges, seiner Gefangenschaft und der barbarischen Behandlung durch den Feind. Hier war ein Mann, dem man entsetzliches Unrecht angetan hatte, und das fortwährende Elend und der Schmerz, mit dem er immer noch lebte in der Gegenwart, das konnte jeder, der ihm begegnete und der diese Geschichten hörte, die konnten das spüren. Aber es gab einen anderen Faktor, der seine Existenz noch viel beklagenswerter machte. Er war über die Jahre und Jahrzehnte mittlerweile zu einem verbitterten Mann geworden. Obwohl inzwischen so viel Zeit vergangen war, und er den Krieg und auch die Gefangenschaft überlebt hatte, ist ja eigentlich wunderbar, wenn man das überlebt hat, war er, obwohl er eigentlich körperlich in Freiheit lebte und gut versorgt in einem wunderschönen Haus wohnte, mit einer lieben Ehefrau, war er innerlich ein Gefangener. Innerlich war er noch ein Kriegsgefangener. Er kämpfte immer noch einen Kampf, der eigentlich schon vor Jahrzehnten hätte beendet sein müssen. Und in einem gewissen Sinne war er denn heute dann schlimmer dran als damals, und zwar innerlich. Jemand sagte mal, es gibt keine größere Qual als die innere Qual eines verbitterten Herzens. Jetzt brauchen wir mal den Bibeltext, ihr Lieben. Ihr habt da gerade leider ein kleines Problem. Wie gut, dass der Heilige Geist mich inspiriert hat, es doch auf ein Zettelchen zu schreiben. Der weiß alle Dinge vorher. Ist doch nicht schlimm. Der Heilige Geist hat das gewusst und ich hatte den Impuls, schreibt dir das nochmal lieber schnell noch auf. Er wusste wieso. Also Hebräer 12, Verse 14 und 15 nach der modernen Bibelübertragung Bibel heute. Bemüht euch ernstlich um Frieden mit allen. Bemüht euch ernstlich um Frieden mit allen. Das ist schon krass, ne? Nicht nur mit den Leuten, die uns passen, mit allen. Auch die uns nicht so liegen. Bemüht euch ernstlich um Frieden mit allen und um ein geheiligtes Leben, ohne dass niemand den Herrn sehen wird. Achtet aufeinander, also nicht nur die Verantwortung für mich selbst, sondern auch, was geht da im anderen ab, wenn ich eine Beziehung zu ihm habe. Achtet aufeinander, damit niemand sich von Gottes Gnade ausschließt. Was für eine schreckliche Formulierung. Gott schenkt dir Gnade und du schließt die, du trittst aus der Gnade raus. Das ist völlig irre. Achtet aufeinander, damit niemand sich von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass eine bittere Wurzel zur Giftpflanze wird, durch die dann, und jetzt kommt's, das ist ja nicht nur die Person selber gemeint, durch die dann viele von euch zu Schaden kommen. Nicht nur, dass die Person selber vergiftet wird, sondern, ist schon da, wunderbar, Dankeschön. Ja, super, Dankeschön. Ja, gib mal ruhig einen Applaus. Danke, Technik, sehr gut, sehr cool. Also, ich lese es nochmal, jetzt könnt ihr es nochmal mitleben, jetzt ohne Kommentare. Bemüht euch ernstlich um Frieden mit allen und um ein geheiligtes Leben, ohne dass niemand den Herrn sehen wird. Achtet aufeinander, damit niemand sich von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass eine bittere Wurzel zur Giftpflanze wird, durch die dann viele von euch zu Schaden kommen. Das zweite Beispiel. Es ist eine Familie von Christen. Vater, Mutter und ein heranwachsender Sohn. Mit 16 Jahren steigt dieser Sohn der Familie, er steigt irgendwie völlig aus. Er sagt der Gemeinde ab, dem Christsein ab, Gott ab und schließt sich einer ganz üblen Gang an. Und in der darauffolgenden Zeit beginnt für ihn ein immer dramatischerer Abstieg. Gerät in Alkohol- und Drogenexzesse, in ganz wilde Sexorgien. Seine Freundin ist eine starke okkulte Hexe. Es geht bis hinein in tiefsten Satanskult. Die Eltern kämpfen verzweifelt um ihren Sohn und schreien im Gebet zu Gott um Hilfe. Und endlich, nach Jahren tut sich etwas, endlich kommt dieser erlösende Tag. Das können Eltern nachvollziehen, stimmt das? Wenn dein Kind total abkommt, von der Beziehung mit dir, von der Beziehung mit Gott. Wir haben auch manches erlebt, nicht so dramatisch, was ich hier erzähle, aber wir können das nachvollziehen. Wenn die Kinder vom Weg abkommen und alle Kinder sind wieder da und kommen in die Gemeinde, auch bei uns, Halleluja. Wow, das können alle Eltern nachempfinden, was das bedeutet. Und hier in der Familie kam dieser glorreiche Tag nach Jahren. Dieser Junge findet nach Hause zurück und er findet auch zu Gott zurück. Das ist wirklich beeindruckend. Von ganzem Herzen ist diese Familie Gott dankbar und fängt ganz von vorne an. Und jetzt kommt der Hammer, ihr Lieben. Wir dachten, wir sind ja manchmal so Happy End Stories. Aber das Glück währt nicht sehr lange. Nur 3 Wochen nach seiner schönen Rückkehr wird der Sohn durch diesen okkulten Hexenzirkel getötet. Der Mörder wird gefasst. Und in obskurer Weise, man kennt das ja in solchen Zirkeln, in solchen Bruderschaften, die haben ja auch teilweise Menschen auf Behörden, ne? Oder im Richteramt, das ist ja teilweise bekannt, das weiß man. Obskurer Weise wird der Mörder auf Bewährung wieder freigelassen. Das ist völlig irre. Während die Mutter sogar noch mit dem Schlag nach und nach irgendwie kann sie das verarbeiten, weil sie seelsorgerlich aufarbeiten kann und weil ihr dann klar wird, es tröstet sie unheimlich, dass ihr Sohn vorher noch, bevor er getötet worden ist, zur Familie zurück und zu Gott zurückgefunden hat. Könnt ihr es nachvollziehen? Das ist das Einzige, was sie tröstet. Er ist jetzt bei Gott, er ist in der Ewigkeit, er ist gerettet. Dem Mann, dem Vater geht's nicht so. Den Mann treibt es um. Der Tod seines Sohnes lässt ihm keine Ruhe mehr und sein einziger Gedanke ist wieder und wieder wie ein Klacks in der Schallplatte, wie kriege ich diesen Mörder wieder hinter Gittern? Menschlich kann man das verstehen, ich kann es menschlich total nachvollziehen, weil das sehr, sehr ungerecht ist. Und oft gibt es auf dieser Erde keine Gerechtigkeit. Das müssen wir zugeben. Es ist leider die Wahrheit. Dieser Vater schreibt Briefe sonst wohin, macht überall Eingaben. Er versucht alles, dass dieser Mörder wieder verurteilt wird. Und nach einigen Jahren resümiert seine Ehefrau: Es war vor einigen Jahren, als mein Sohn leiblich starb. Aber in der Zwischenzeit habe ich dem Geiste nach auch noch meinen Mann verloren. Was für ein trauriges Resümee. Er geht nicht mehr mit in den Gottesdienst, er betet nicht mehr, er ist innerlich total kaputt. Er ist nur noch traurig und niedergeschlagen. Sein Herz ist von Hass und Bitterkeit erfüllt. Die Bitterkeit verzehrt sein ganzes Leben. Nochmal den Text. Bemüht euch ernstlich um Frieden mit allen und um ein geheiligtes Leben, ohne dass niemand den Herrn sehen wird. Achtet aufeinander, damit niemand sich von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass eine bittere Wurzel zur Giftpflanze wird, durch die dann viele von euch zu Schaden kommen. Das dritte real passierte Beispiel. Eine junge Frau erlebte, als sie 5 Jahre alt war, etwas, was sich ihr unvergesslich eingeprägt hat. Ihr Vater musste damals die Arbeitsstelle wechseln und dann auch eine Wohnung in einer anderen Stadt suchen, sodass die Familie sich nur ab und zu an Wochenenden sehen konnte. Und seine Fernbeziehung ist übel. Wir haben es teilweise in Bekannten miterlebt. Da ist auch eine Ehe zerbrochen und so weiter. Also Fernbeziehungen sind äußerst problematisch. Kurz vor Weihnachten sagte die Mutter, weil die Familie so litt: Ach, das ist doch kein richtiges Weihnachten, wenn wir nicht alle zusammen sein können. Komm, wir überraschen den Papa mal. Und also nahm sie alle ihre Kinder, fuhr mit ihnen in die andere Stadt, um ihren Mann zu überraschen. Aber die Überraschung erlebte nicht der Mann, sondern die Überraschung erlebte die Frau mit ihren Kindern. Als sie an die Wohnung kamen, stellten sie mit Erschrecken fest, dass der Papa, der Mann, da rauskam, und zwar mit einer anderen Frau im Arm. Und das war ein Schock. Ein Schock für die Frau, ein Schock für die Kinder. Der Mann kam nie wieder nach Hause. Und damit begann für die Mutter mit ihren Kindern ein harter Kampf, viele Nöte und Schwierigkeiten, tiefe emotionale Probleme. Sie hatten kaum Geld, sich ordentlich zu kleiden. An manchen Tagen hatten sie noch nicht mal genug zu essen. Zurück blieb diese damals 5-jährige Tochter, dann herangewachsen zu einer jungen Frau, angefüllt mit Hass und Bitterkeit gegen ihren Vater, mit all den Konsequenzen, die sich daraus für ihr persönliches Leben ergaben, ein schleichendes Misstrauen gegen die gesamte Männerwelt, ein immer spürbar stärker werdender Männerhass durchzog ihr ganzes Denken und ihre Empfindungen. Eine junge Frau, die eigentlich ihr ganzes Leben noch vor sich hatte, die aber von der Bitterkeit vergiftet worden ist und die in einem Gefängnis lebt. Nochmal den Bibeltext. Bemüht euch ernstlich um Frieden mit allen und um ein geheiligtes Leben, ohne dass niemand den Herrn sehen wird. Achtet aufeinander, dass niemand sich von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass eine bittere Wurzel zur Giftpflanze wird, durch die dann viele von euch zu Schaden kommen. Lieben, wenn wir weiter in dieses Thema einsteigen, ich hätte das auch lehrmäßig aufziehen können, mit Folie oder mit so einem Flipchart und diese Punkte. Ihr könnt das nachhören. Die Punkte sind erkennbar. Ich werde sie benennen. Aber ich hatte ganz stark den Impuls, hier nicht das ist etwas fürs Herz, ihr versteht? Heute geht es nicht um unseren Kopf. Wenn ihr das zu Hause nacharbeitet, könnt ihr ganz klar die Punkte, weil ich sie alle aufliste, habt ihr eine Lehrpredigt. Aber heute geht es nicht um Lehre, heute geht es um Seelsorge. Der Herr Jesus möchte deiner Seele dienen. Amen. Es geht um dein Herz, es geht um unser Herz. In einem alten Text heißt es: Der Tod ist besser als ein bitteres Leben. Boah, eine deftige Aussage. Bitterkeit ist ein wichtiges Thema im Leben ganz vieler Menschen. Ob Kriegserlebnisse, Erfahrungen mit Gewalt, Missbrauch, negative Erlebnisse im Elternhaus, in der Schule, am Arbeitsplatz, traumatische Unfallerlebnisse, dramatische Krankheitsgeschichten, schlimme Erlebnisse mit Kirche, mit Geistlichen, verschiedene, die Liste ist endlos lang, die man aufzählen kann, wodurch Menschen in Fahrwasser von Unversöhnlichkeit und Bitterkeit hineingeraten können. Das gibt so viele Auslöser. Ich weiß nicht, was dein Trigger war. Und wenn irgendjemand ein Wort, eine Sache, dann ist das ein Trigger für dich, dann kommt alles hoch. Kennt ihr das? Ist heftig. Man weiß es bei Leuten, die im KZ waren. Da fällt irgendein Name, Dachau, Auschwitz. Und die Leute erstarren, wenn das nicht verarbeitet worden ist, dann ist alles wieder da. Und wenn du Sachen nicht gelöst hast, wenn das Gift, wenn da diese Wurzeln stecken in dir, dann kommt ein Wort und alles ist da. Und wie tragisch sind diese Konsequenzen, wenn bittere Saat der Feind in dein Leben hineinstreuen könnte und es konnte Wurzeln, es ist ja die Rede von einer bitteren Wurzel, es konnte Wurzeln schlagen, es konnte sich mit unserem Herzen, mit unseren Emotionen, mit unserem Denken, mit unserer ganzen Gefühlswelt verbinden. Es kann sich so verankern und verwachsen, und das ist das Problematische, dass wir denken, dass wir von uns denken, das wäre unsere Identität. Und wenn du Leute davon befreien willst, nein, das bin ich doch. Nein, das bist du nicht. Du wurdest vergiftet. Und es kann so mit dir verwachsen und verwoben sein, dass du meinst, das bist du. Das bist du nicht. Du bist ein Kind Gottes. Und Jesus hat ein weiches und ein sanftmütiges und demütiges Herz. Und so sollte dein Herz sein. Amen. Wie das Herz von Jesus. Und wenn dein Herz verbittert ist und hart und stolz, dann ist das nicht das Herz von Jesus. Amen. Dann ist das nicht deine Identität. Dann ist das die alte, gefallene Natur. Und die hat in dir nichts zu suchen. Die soll nicht die Herrschaft haben. Amen. Sondern das Herz, die neue Natur von Jesus soll in dir herrschen. Aber damit nicht genug, dass es dich selbst belastet, die bittere Wurzel, wenn sie in dir, sie ist erst nach innen gewachsen, sie hat tiefe Wurzeln geschlagen. Mir gestern auch Wurzelgebilde im Internet angeguckt. Es gibt ja Wurzeln, die gehen so tief rein in den Boden, die verflechten sich, die gehen unter ein ganzes Grundstück, meterweise. Es ist irre, was ich da gesehen habe. Da dachte ich, wow. Da habe ich mir das vorgestellt im Herzen eines Menschen. Das kann so verstehst du, es wäre ja einfach so, ja, Herr, Bitterkeit, Mohrrübe. Versteht? Das wäre toll, ne? Wenn das verankert und verästelt ist, dein ganzes Denken, die Bibel spricht von Gedankenfestungen. Hat deinen Gedanken völlig in Beschlag genommen. Du kannst gar nicht mehr anders denken als bitter und unversöhnlich und aggressiv. Der Punkt ist aber, wenn es so stark nach innen gewachsen ist, sagt die Bibel, wes das Herz voll ist, das ist schönes altes Lutherdeutsch, das fließt der Mund über. Was in dir drin ist, bleibt nicht verborgen. Es kommt raus, das Gift, die Giftspritze, die Schlange spritzt dann weiter. Und sie missbraucht dich, die Schlange missbraucht dich, um Gift zu spritzen, Bitterkeit, überall hin. Zu anderen. Und das ist übel. Merkt ihr, der Teufel hat üble, böse Ziele, damit viele von euch zu Schaden kommen. Das steht ganz klar in diesem Text. Viele sollen vergiftet werden. Nicht nur, der Feind ist nicht nur daran interessiert, ein Leben kaputt zu machen. Er will Ehen, er will Familien, er will Gemeinden zerstören. Wir müssen diesen Plan mal offen benennen. Und wir müssen das stoppen. Wir dürfen das nicht zulassen in unseren Ehen, in unseren Familien, in unserem Freundeskreis, in unserer Gemeinde, dass Gift verbreitet wird. Amen. Es geht nicht. Es müssen Süßigkeiten verbreitet werden. Gutes muss verbreitet werden. Redet Gutes übereinander. Wow. Ich möchte euch drei Ebenen aufzeigen. Das wäre jetzt das Lehrmäßige. Ich möchte das jetzt gar nicht so betonen, aber ich nenne es auf, damit ihr es nachhören und gerne aufschreiben könnt. Ich rede jetzt über drei Ebenen mit diesem Gift und dieser Bitterkeit und dieser Unversöhnlichkeit. Die erste Ebene ist die persönliche Ebene. Da geht es nur um dich selbst. Um deine Seele. Das, was Unversöhnlichkeit und Bitterkeit mit dir macht, deinem Gefühlsleben, deiner Gedankenwelt. Hier geht es also nur um dich selbst. Erste Ebene. Die Bitterkeit, sie stiftet Schaden im Leben des Betroffenen selbst. Und ein verbitterter Mensch zahlt einen sehr hohen Preis. Ich möchte 4 Aspekte nennen für die erste Ebene. 4 Aspekte, was es mit dir selber macht. Was stellt Bitterkeit und Unversöhnlichkeit mit dir, in dir an? Was passiert da? Das Erste. Bitterkeit führt zu einem unausgewogenen Gefühlsleben. Es ist destruktiv für deine Emotionen. Zerstört dein Gefühlsleben. Es ist wie, als ob etwas Peinigendes, Ätzendes, Intensives dich quält in deinen Emotionen. Bitterkeit verseucht deine Gedanken geradezu und auf Dauer nimmt sie sie gefangen und bringt sie in eine ganz bestimmte Richtung, dass du immer wieder nur über bestimmte auslösende Ereignisse nachdenkst und gar nicht davon wegkommst, immer wieder darauf zurückkommst und immer wieder schmerzliche Gefühle. Und dann fängst du an, diese Gefühle und dieses Denken zu hegen und zu pflegen. Und das Perverse an dieser Geschichte ist, dass sie teilweise sogar lustvoll erscheinen können. Dass man sich darin suhlt und ahlt wie ein Schwein im Dreck. Dass man es irgendwie genießt. Ich armes Opfer. Niemandem geht es so schlecht wie mir. Man überhöht und überzeichnet und verzerrt alles in der Gedankenwelt und in den Emotionen. Und Bitterkeit und Unversöhnlichkeit schürt auf Dauer so gegenteilige Gefühle wie Selbstmitleid, Minderwertigkeit und es geht bis zum Selbsthass, dass man sich selbst verachtet. Der zweite Aspekt, was es mit einem selber anstellt, wenn Bitterkeit fortschreitet in unserem Herzen, in unserem Inneren, dann verdirbt es auf lange Frist gesehen unseren ganzen Charakter. Das ist ein fieser Charakter, ne? Ihr versteht es. Vorher warst du vielleicht ganz jemand anders. Und je mehr Bitterkeit Einfluss nimmt auf dein Herz, auf dein Denken, auf deine Emotionen, wirst du verwandelt. Manche von euch kennen Herr der Ringe, ne? Wie Gollum, dieses schreckliche Wesen. Ich wurde immer hässlicher, äußerlich. Es geht hier aber um innere Hässlichkeit, dass du innerlich immer mehr verwandelt wirst in ein inneres, bitteres Monster. Es zerstört deinen Charakter. Je nachdem, wie tief Bitterkeit in einen Menschen eindringt und ob daran gearbeitet wird oder nicht und ob die Wurzeln entfernt werden oder ob sie tiefer, tiefer sich verweben kann mit deiner Identität, das ist dann ganz schlimm und zerstört dich immer mehr. Und die Entwicklung von verbitterten Menschen ist, wenn man sie betrachtet über viele Jahre, sie werden immer misstrauischer, sie werden immer rachsüchtiger, ungerechter, unbarmherziger, anklagender, zorniger, rebellischer und sie, ihr Herz wird immer härter. Kennst du so jemanden? Bist du vielleicht selber so jemand? Die Verwandlung ins total Negative. Die Bibel spricht immer wieder von unseren Herzenshaltungen und dass wir schuldig werden an uns selbst, an Gott, an anderen Menschen. Ein dritter Aspekt. Bitterkeit auf lange Frist gesehen macht uns regelrecht krank. Bitterkeit macht dich krank. Wortwörtlich, sie macht dich krank. Nicht nur innerlich, sondern auch körperlich. Ich bin so dankbar für nicht Wissensstand, sondern Wissenschaft. Immer mehr wurde erforscht in den letzten Jahrzehnten und Jahren, auch von der Psychosomatik. Was da Zusammenhänge es gibt, wenn du da ein bisschen dich reingibst, wie es einem Menschen innerlich gibt und was das körperlich mit ihm macht. Diese Zusammenhänge sind hochinteressant, ihr Lieben. Hochinteressant. Bitterkeit macht dich auf Dauer regelrecht krank. In einem guten Buch, ich weiß gar nicht, ob es heute noch im Buchhandel gibt, ich habe das und kriegt man bestimmt antiquarisch mindestens noch, hat Dr. Macmillan geschrieben, vermeidbare Krankheiten. Kennt das jemand? Vermeidbare Krankheiten von Dr. Macmillan, ein Christ. Ich zitiere ihn mal. Er sagt, wenn wir unsere negativen Gefühle anderen gegenüber zum Ausdruck bringen, dann werden Hormone aus der Hypophyse, der Hirnanhangsdrüse ist das, und aus den Nebennieren und der Schilddrüse freigesetzt. Und diese Hormone können dann in irgendeinem Körperteil eine Krankheit auslösen. Also wenn du immer wieder negative Gefühle gegen jemanden hast, wirst du selber krank. Bist du körperlich krank. Ist heftig, oder? Ist nicht nur innerlich, du kannst körperlich davon krank werden. Er sagt, wenn wir einen Menschen hassen, dann werden wir zu dessen Sklaven. In unserem eigenen Schlafzimmer können wir keine Ruhe mehr finden, in unserem eigenen Esszimmer schmeckt uns unser Essen nicht mehr. Die Folgen für uns selbst sind dramatisch. Der vierte und letzte Aspekt, also ich nenne sie alle nochmal. Der erste war, Bitterkeit führt zu einem unausgewogenen Gefühlsleben. Macht alles durcheinander in den Emotionen. Das zweite war, die Bitterkeit verdirbt auf Dauer den Charakter eines Menschen. Das dritte war, Bitterkeit macht dich auf Dauer krank. Und der letzte Aspekt ist, was in dir selbst auf der ersten Ebene bei dir selbst anrichtet. Bitterkeit macht dich schrecklich einsam. Also wenn du immer wieder über Einsamkeit klagst, könnte es vielleicht, ich sage es ganz vorsichtig, eventuell, möglicherweise sein, dass hier Zusammenhänge sind. Wenn du über Einsamkeit immer wieder klagst, denn Bitterkeit macht schrecklich einsam. Wenn wir bittere Gedanken und Gefühle pflegen, sind wir ja eigentlich nicht ein bisschen besser dran als die Insassen eines Gefangenenlagers. Wir schließen uns selbst ein in ein einsames, isoliertes Zimmer, eingemauert in unsere Ablehnung der Vergebung. Wir wollen nicht vergeben. Und was machen Mitmenschen mit einem verbitterten Menschen, die immer nur negativ drauf sind, immer nur Negatives erzählen? Ich weiß, wie ich reagieren würde. Ich glaube, ich weiß auch, wie du reagieren würdest. Mitmenschen ziehen sich von so einem bitteren Menschen einfach immer mehr zurück. Weil du lädst damit keine Leute ein, ne? Ist doch ganz anders, wenn jemand ist freundlich, lädt dich zum Grillen ein, ist nett zu dir, erzählt dir liebe Geschichten. Wenn er über andere redet, ist immer positiv. Und dann kommst du zu einer Person. Hast schon von dem gehört und der. Und wenn du da weg bist, bist du völlig verwirrt und denkst nur, hast nur noch, fängst an, die Leute auch zu hassen aus der Gemeinde. Versteht ihr? Und denkst, ey, was passiert da, wenn ich mit der Person zusammen bin? Ich war gerade ganz gut drauf. Wenn ich von der Person weggehe, bin ich immer irgendwie belastet. Kennt ihr sowas? Es gibt Menschen, ich weiß es wirklich, es gibt Menschen, du gehst glücklich da rein und du kommst, du hast gedacht, die Person hat was seelisch mit dir gemacht? Sie hat sich ausgekotzt. Das ist ganz schlimm und es riecht nicht gut, wenn jemand Kotze über dir ergehen lässt. Stimmt's? Das riecht nicht gut. Auch seelische Kotze nicht. Das riecht nicht gut, Leute. Das verbreitet die Atmosphäre. Es ist ganz schlecht für die Atmosphäre, Leute. Deshalb schrecken Mitmenschen vor einem bitteren Menschen zurück. Es macht dich schrecklich einsam. Das war die erste Ebene mit diesen vier schlimmen Auswirkungen. Die zweite Ebene. Die zweite Ebene ist nicht nur, dass die Bitterkeit etwas mit dir selber destruktiv verändert, sondern die nächste Ebene, viele von euch werden vergiftet. Jetzt die zweite Ebene. Das Gift bleibt nicht in dir, es versprüht sich. Das Gift kommt zu anderen Menschen. Die Umgebung wird atmosphärisch durch bittere Menschen vergiftet. Du kannst nicht Unversöhnlichkeit und Bitterkeit in deinem Herzen hegen und pflegen und sie gleichzeitig geheim halten. Nix mit 007 und Geheimagent. Bitterkeit bleibt nicht geheim. Was das Herz voll ist, fließt der Mund über. Wenn Leute immer wieder mit dir zu tun haben, spüren sie, dass etwas Bitteres in dir drin ist, was auch raus will.
Sie muss sich nämlich mitteilen. Und wie äußert sich Bitterkeit und Unversöhnlichkeit? Sie äußert sich in einer äußerst scharfen Zunge, in bissigen Kommentaren, in ungerechten Urteilen, in völlig überzogenen Schilderungen von irgendwelchen Details, in immer wieder ironischen Bemerkungen über andere und in fest zementierten Vorurteilen. Die waren immer so und die werden sich nie ändern. Basta. Das ist ein Mensch völlig verbittert und verhärtet. Das ist alles negativ. Und Verbitterung äußert sich in der grundlegenden Haltung, als ob fast jeder einem etwas Böses wollte. So ein Misstrauen. Alle wollen mir etwas Böses. Und die Mitmenschen eines verbitterten Menschen werden durch dieses ganze negative Gerede, durch diese bitteren und bissigen Äußerungen und Kommentare, sie werden negativ beeinflusst, sie werden manipuliert, sie werden, wenn es irgendwie geht, vereinnahmt und kontrolliert durch so einen bitteren Menschen. Und es hat die Dynamik, jede Beziehung zu zerstören. Von Arbeitskollegen, von Freunden, von Ehepaaren, von Familien. Selbst Gemeinden können zerstört werden dadurch. Es gibt Fälle, das ist bekannt. So ein bitteres Gerede in einer Gemeinde, dass das eine Gemeinde zersprengt, das muss gestoppt werden. Hier muss Gemeindeleitung aktiv werden. Und die Leute, die das verbreiten, müssen gestoppt werden. Das ist die zweite Ebene. Dass das Gift, nicht nur die erste, bei uns selbst, wir vergiften uns selbst. Wir vergiften viele andere. Und das Schlimmste, was jetzt kommt, was kommt jetzt? Die dritte Ebene. Die dritte Ebene ist, steht in diesem Text. Achtet aufeinander, damit niemand sich von Gottes Gnade ausschließt. Du bist doch begnadigt, du bist doch errettet. Der Mensch tritt aus der Gnade heraus. Die Lehre der Bibel ist doch an so vielen Stellen eindeutig. Das Gleichnis vom Schalksknecht, der nicht vergibt, dem so viel vergeben wurde. Das ist, glaube ich, Matthäus 18. Und der dann hingeht, einer, der ihm gar nicht so viel geschuldet, lässt er ins Gefängnis werfen. Der König hört davon, und was macht er dann mit dem? Dann erlässt er ihm die Schuld auch wieder nicht, ne? Dann ist er auch wieder schuldig. Und dann steht da, wird etwas angedeutet. Er kommt dann selber wieder in den Knast, dieser bittere und unversöhnliche Mensch, und da steht, und dann sind die Folterknechte da. Er wird gefoltert. Er hat die Gnade verlassen. Und Jesus lehrt das, wenn ihr den Text in der Bergpredigt, wo Jesus über das Gebet lehrt, im Vaterunser, da gibt es ja diese Erklärung, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und dann sagt ja Jesus, denn wenn ihr euren Mitmenschen ihre Sünde nicht vergibt, dann wird auch euer Vater im Himmel eure Sünden euch nicht vergeben. Du trittst aus der Gnade raus. Du selbst trittst aus der Gnade raus. Das ist so unfassbar. Das kann man bei Menschen beobachten. Es ist beobachtbar, und es ist etwas ganz, ganz Fürchterliches. Du hattest dich eingelassen auf die Wirklichkeit Gottes, du hast dich nach ihm ausgestreckt, du hast dich auf ihn eingelassen, du bist gewachsen im Glauben, du hast Hunger und Durst gehabt, und dann irgendwann, ihr kennt ja diese Gleichnisse mit der Saat und so weiter, irgendwann ist bittere Saat in deine Seele eingedrungen. Und ihr kennt diese Gleichnisse, ihr wisst, dass es dann in diesen Gleichnissen ja heißt, dass dann diese Dornen und das Bittere die gute Saat, was? Ersticken und erdrücken. Selbst wenn du ein geretteter und gesegneter Mensch bist und gewachsen bist, ein verbitterter Mensch kann geistlich nicht mehr wachsen. Er hat nicht mehr die Fähigkeit, Gott zu suchen. Er hat nicht mehr die Fähigkeit, gute geistliche Gemeinschaft mit anderen Geschwistern zu suchen. Weil er ist gefangen in seinen bitteren Gedankennetzwerken. Das geht nicht. Er ist in diesem Bollwerk drin. Und das ist so schrecklich. Die Person schließt sich selbst von Gottes Gnade aus. So kann ein Mensch das, was er durch Gott geschenkt bekommen hat, nicht der Teufel kann es dir nehmen, nicht andere Menschen können es nehmen. Du selbst schließt dich von der Gnade aus. Hör mal diese Botschaft. Ist das nicht irre? Es gibt dieses Bild, weil wir oft, ich habe schon Leute beten hören, ja, und Herr Jesus, öffne die Tür meines Herzens. Quatsch! Jesus kann die Tür deines Herzens nicht öffnen. Es gibt nur einen einzigen Menschen im Universum, der die Tür deines Herzens öffnen kann. Weißt du, wer die Person ist? Du. Ich. Nur ich kann die Tür meines eigenen Herzens, meines Denkens, meines Gefühlslebens, ich kann sie öffnen. Es entscheidest nur du. Darüber hat Jesus keine Gewalt, weil er ist nicht der Teufel. Er missbraucht dich nicht, er besetzt dich nicht. Wenn er eingeladen wird, kommt er. Wenn er nicht eingeladen wird, kommt er nicht. Die Botschaft ist so wichtig. Niemand kann dir helfen. Keine Regierung dieser Welt, kein Therapeut, kein Psychologe, kein Psychiater, zu dem du gehen wirst, hat die Macht, die Tür deines Herzens zu öffnen und das Gift aus dir herauszuholen. Aber ich habe eine gute Botschaft heute Morgen. Wir reden nicht nur über Gift, wir reden über das Gegengift. Amen. Wir feiern gleich das Mahl des Herrn. Und es gibt eine Flüssigkeit, die wir im Bild übertragen gleich zu uns nehmen, die symbolisch für das Gegengift steht, nämlich den Wein. Ihr versteht, was ich meine, den Saft der Traube. Das Blut Jesu ist das Gegengift gegen alle Bitterkeit und Unversöhnlichkeit dieser Welt. Niemand kann dir helfen, außer Jesus und sein Blut. Und das ist fantastisch, eine fantastische Botschaft. Ich möchte, dass du nach vorne kommst, Gabi, und schon ganz leise im Hintergrund spielst, weil wir kommen zur Lösung. Und wie gesagt, ich mache das nicht lehrmäßig, auch wenn man das lehrmäßig alles verfolgen kann, wenn ihr es nachhört, diese ganzen Ebenen. Ich möchte euch allerdings noch eine Geschichte erzählen, und ich finde sie wichtig. Kriegt diesen Impuls, diese Geschichte zu erzählen. Ich glaube, dass der Heilige Geist euch wichtig machen will, dass Menschen sich die Gnade Gottes verscherzen können. Ich habe diese Geschichte gehört, sie ist wirklich passiert, von meinem Mentor, dem ehemaligen stellvertretenden Präses des Mühlheimer Verbandes von Hans-Peter Bache. Das ist wirklich passiert. Ich war so geschockt, als ich sie mal gehört habe. Das ist die wahre Geschichte eines jungen, vielversprechenden Pastors vor Jahren. Er war gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender einer christlichen Jugendbewegung. Er hatte sich regelrecht in einen ehrgeizigen Gedanken verbissen, dass doch eigentlich er der bessere erste Vorsitzende dieser christlichen Jugendorganisation wäre. Er. Und es hat ihn gefangen genommen. Und hat er gegen den anderen Vorsitzenden gearbeitet und bei der nächsten, weil er hat alles darauf versucht zu manipulieren, dass er der erste Vorsitzende wird. Und dann kam die nächste Wahl. Und er bekam die Position wieder nicht. Und dann war er so voller Bitterkeit und Groll. Und dann erzählte man sich, dass er andere Leute mittlerweile anfuhr, dass er unbeherrscht war. Man erzählte sich Geschichten, dass er tatsächlich einen Beamten mit tätlichen Angriffen bedroht haben sollte. Konnte das stimmen? Und es hat sich nachher als wahr erwiesen, weil es kommt noch viel tragischer, ihr Lieben. Dieser Pastor landete im Knast, weil er so voller Bitterkeit und Hass seinen Schwiegervater, der ihn ermahnen wollte, mit dem Messer erstochen hat. Und seine Frau ist dazwischen gegangen und in der Wut und Hass hat er noch seine eigene Frau erstochen. Leute, denkt nicht, weil wir Christen sind oder Pastoren wären, uns könnten Dinge nicht passieren. Wir sind ja vor allem gefallen. Wir sind ja gerettet. Kann uns gar nichts passieren. Der Teufel kann dich nicht aus Gottes Hand reißen. Amen. Kein anderer Mensch, keine Macht dieser Welt, keine dämonische Macht kann dich aus Gottes Hand reißen. Es gibt einen Mensch, der die Tür für Gott zumachen kann. Kennst du den? Das sind wir selbst. Wir können uns selber die Türe zumachen. Wir können die Gnade Gottes uns verscherzen. Das ist so etwas Schreckliches. Deshalb heute Morgen, das ist wirklich So etwas Ernstes. Fang an zu spielen, Schatzi. Bitte. Wie kommen wir da raus? Und ich möchte, dass ihr gar nicht mehr auf diesen Text guckt. Wir können auch innerlich schon ins Gebet gehen. Ihr könnt das ja nachhören, der muss ich auch gerne dann rausschreiben oder irgendwas. Das Erste, was du machen musst, um da rauszukommen, dass du dich überprüfen musst, hat mich etwas angesprochen heute Morgen. Ist da Gift, ist da eine bittere Wurzel von Unversöhnlichkeit und Bitterkeit? Ist da etwas in meinem Herzen? Ist da eine Resonanz? Du musst da ganz ehrlich mit dir selber sein. Da kannst du nicht jemand anders angucken und fragen, ist da was oder meinst du, da wäre was? Du musst das selber spüren. Mach dir das bewusst, ist da was? Und wenn du merkst, dass da was sitzt, dann ist der zweite Schritt, da musst du eine Entscheidung fällen, ob du davon befreit und geheilt werden möchtest. Weil Jesus hat alles getan. Er hat alles getan. Du musst dich entscheiden. Weil es lebt sich vielleicht ja ganz gut, dass du dich wichtig machen kannst, dass du immer diese schrecklichen Geschichten erzählen kannst, dass du gewisse Vorteile daraus ziehst, dass du meinst, ja, ich hätte ja sonst gar nichts mehr mitzuteilen, wenn ich davon befreit wäre. Da kann ich ja gar keine Storys mehr erzählen. Du musst dich entscheiden, willst du frei werden? Jesus fragt dich heute Morgen, willst du geheilt werden? Willst du von Unversöhnlichkeit und Bitterkeit in deinem Herzen geheilt werden? Willst du das Gegengift? Willst du das? Das Dritte. Wenn du das raushaben willst aus deinem Leben, dann musst du dieses Problem aus der Dunkelheit ins Licht bringen. Du musst dieses Gift, du musst diese bittere Wurzel beim Namen nennen. Du darfst diese giftigen Wurzeln und Dornen nicht länger in deinem Herzen verbergen. Das Erste ist, dass du es jetzt vor Jesus zugibst, da ist etwas, da sitzt etwas in mir. Ich will das nicht. Gebe es zu, da ist etwas. Aber am besten ist es auch, dass du doch mit einer seelsorgerlichen, vertrauten Person, deines, ja, die du schätzt, ein reifer Christ oder Christin, dass du das offenlegst, dass du mit einer Person betest, du das aussprichst und sie sich davon löst in Jesu Namen. Das ist eine großartige Hilfe, das ans Licht zu bringen. Alles, was du ans Licht bringst, darüber hat die Dunkelheit keine Macht mehr. Das Vierte ist, dass du Gott wirklich um Vergebung bittest. Denk daran, Jesus hing am Kreuz und auf seinem Haupt war eine Dornenkrone. Da sind diese ganzen Stacheln, da sind diese Dornen von Unversöhnlichkeit, von Bitterkeit, von Wut, von Enttäuschung. Er hat das alles getragen. Und wenn ein Mensch auf dieser Erde rechtmäßig Anspruch auf Wut und Zorn und Bitterkeit gehabt hätte, dann wäre es Jesus gewesen. Amen. Es wäre Jesus gewesen. Er hat den Menschen nur Gutes getan. Und er wurde von allen verworfen. Und er hat sein Herz nicht voller Bitterkeit werden lassen, sondern was hat er gemacht? Seine Mörder hat er gebetet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat diese Dornen, dieses Gift getragen für dich, dass du es nicht mehr tragen musst, dass es aus dir rauskommen kann, denn es konnte in ihn nicht eindringen. Halleluja. Er hat das überwunden, dieses Gift. Und deshalb ist sein Blut das Gegengift. Also du bittest Gott um Vergebung. Und der letzte Punkt ist, und der ist extrem wichtig. Ohne den geht es überhaupt nicht. Sieh dich nicht mehr selbst nur als Opfer. Du hast mittlerweile vielen anderen vielleicht durch deine Bitterkeit auch wehgetan. Aber wichtig ist, dass du, wo die Triggerpunkte waren, den Menschen vergibst. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wo sind die Menschen? Der Heilige Geist offenbart es dir jetzt. Komm, Heiliger Geist, fließ. Zeige die Namen, bring Sachen in Erinnerung. Du erinnerst uns nicht an Sachen, wo das Blut Jesu schon drüber geflossen ist, aber du bringst Sachen hervor in unser Bewusstsein, die noch nicht geklärt sind. Um uns zu retten, um uns zu reinigen, um das Gift aus uns rauszuholen. Danke, Heiliger Geist, dass du das jetzt machst, dass du überführst von diesem Gift, dass du davon heilen willst und befreien willst. Wow. Lass dich jetzt in der Gegenwart Gottes allein. Bleib, sei mit Gott allein. Einen Augenblick. Du wirkst jetzt, Heiliger Geist. Du überführst. Du rettest. Du bringst Menschen, die sich aus Gnade ausgeschlossen haben, sogar zurück in die Gnade. Wie wunderbar ist das? Wow, du gibst uns eine zweite Chance. Wenn wir uns selber ausschließen, kannst du uns zurücknehmen in deine Gnade, Herr. Denn wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade noch mächtiger. Wenn das Gift mächtig ist, ist das Blut Jesu, das Gegengift, noch mächtiger. Und jetzt entscheide dich. Willst du geheilt werden? Willst du befreit werden? Dann musst du jetzt zu Jesus innerlich schreien. Jesus, hier bin ich! Ich brauche Heilung von diesem Gift. Nimm die Bitterkeit weg. Ich öffne dir jetzt meine Tür, ich öffne dir mein Herz. Vergib mir jetzt meine Sünde. Zerstör dieses ganze Flechtwerk, was ich mit meiner Identität verbinden wollte. Ich will das nicht. Reinige mich, befreie mich davon. Und ich spreche Vergebung aus über den Menschen, den ich bisher noch Schuld und Sünde nachgetragen habe in den Gefühlen und in den Gedanken. In Jesu Namen seid frei und los. Ich übergebe euch in Gottes Hand. Nur Gott hat die Macht und Autorität, euch zu richten. Ich nicht.